Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Weidmannsheil, Christian.
Weidmannsheil, Bene. Der 1. Mai ist ja nun schon gewesen. Wir haben so einige Böcke auf der Strecke liegen sehen, vor allem in den Social Medias, und haben gesehen, was so insbesondere Jungjägerinnen und Jungjäger da alles so gepostet haben. Und bei der Gelegenheit haben wir uns gerade in Rage geredet, ob der Jungjägerausbildung und der Frage, ob das, was wir mal vor ewigen Zeiten, Jahren, ja, Jahrzehnten gelernt haben, heute noch gilt, oder ob Jungjäger heute die 2-3-jährigen Sechser, die gut veranlagten Jährlingsböcke, ja, ohne weiteres so schießen, posten und sich darüber freuen können.
Das ist das eine auf jeden Fall, und wir haben auch gerade schon in dem Vorgespräch zu unserem Podcast, wir bereiten uns natürlich immer hervorragend für euch vor.
Natürlich.
Und haben genau eben das Thema Social Media auch bezüglich auf den Werdegang der Jungjägerinnen und Jungjäger in Betracht gezogen. Und das ist eben der Punkt. Es werden Böcke gepostet, die ich in meiner Anfangszeit nicht hätte schießen dürfen. Dafür wäre ich ziemlich angeprangert worden. Meiner Ansicht nach auch zu Recht. Das zieht einen nicht nur zur Nachhaltigkeit, sondern auch in gewissen Traditionen und ethischen Grundsätzen.
Es ist ja halt auch die Frage, will man Leuten einfach nur was verbieten, um es ihnen zu verbieten? Oder gibt es einen Sinn dahinter, nämlich den der Wildbiologie, dass man eben die Mittelklasse schont, dass man eben in der Jugendklasse abschöpft und dann erst wieder bei reiferen Böcken, oder das macht man ja bei Hirschen auch so, dass man die Altersklasse 2 schont im Wesentlichen. Beim Rehwild will man das auch. Früher Lüneburger Modell, das kennen wir von der Saunbejagung, wo wir dann ganz böse angeguckt worden sind, wenn da mal ein 3-jähriger Keiler auf der Strecke lag. Das ist jetzt vorbei, aber ich sag mal, bei den Cerviden ist es ja immer auch noch, hat es einen wildbiologischen Hintergrund. Und wir haben ja nun einige Jungjäger, die wir versuchen, an die Jagd heranzuführen. Aber das sind so Abenteuer, die wir da mitmachen, und Dinge, die wir da erleben, die kann man sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen. Wenn man also, Entschuldigung, einen Jungjäger sieht, nicht leibhaftig vor sich, sondern auf einer Wildkamera morgens um 5:30 oder 4:45, wo dann einen Tag vorher um 5:30 die Rotte Saun gewesen ist, und er läuft dann mit seinem Hund über die Kirrung, ohne dass man irgendwie darüber gesprochen hätte vorher, wann mal irgendwie Hahn in Ruhe ist oder wann man runtergeht. Jedenfalls weiß jeder von uns, dass morgens um 5:30 die Welt noch in Ordnung ist und die Saunen auch mal an die Kirrung kommen können oder das Rehwild. Jedenfalls hat man auf einer Kirrung mit seinem Hund und insbesondere um diese Zeit gar nichts, aber rein gar nichts zu suchen.
Weil es ja vor allen Dingen auch die Arbeit, die wir uns in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, nämlich uns das Wild dahin zu erziehen, dass es im Wald momentan sicher ist. Die Felder sind bestellt, wir rechnen mit Wildschäden und wollen eben das Wild an diesen Kirrungen halten. Kirren dort in ganz regelmäßigen Abständen, sodass das Wild wenig, vor allen Dingen das Schwarzwild, wenig Bedarf hat, eigentlich ins Feld zu ziehen. Natürlich füttern wir nicht, ganz klar, wir halten uns an die Kirrverordnung, die in Niedersachsen ja gilt. Aber durch solche Aktionen ist natürlich wochenlange Arbeit mit einem Schlag zunichte gemacht.
Naja, es endet da ja nicht, sondern da setzen sich dann Leute mitten im Busch in den Wind, ohne zu prüfen, also wo der Wind herkommt, wundern sich dann, dass nichts kommt, posten in eine WhatsApp-Gruppe, die man dann eingerichtet hat, nach 20 Minuten, oh, hier ist ja gar nichts los.
Tote Hose.
Wir sind ja nicht bei diesem The Hunter Online-Spiel, wo man ja sofort nach 10 Minuten das erste Stück auf der Strecke hat, sondern gerade auf den ersten Bock, da haben einige von uns ja schon über 50, 60 Mal gesessen, bis sie dann den ersten Bock geschossen haben. Man muss nicht am 1. Mai den ersten Bock des Jahres schießen, ganz egal, was er nun zwischen den Lauschern trägt und wie alt er ist, sondern ich glaube, dass Selektion wichtig ist. Ich glaube auch, dass Bescheidenheit ein ganz hohes Gut der Weitgerechtigkeit ist, dass Rücksichtnahme und Demut, das sind ja nun auch altertümliche Begriffe
ja,
zum Teil, aber dass auch diese Begrifflichkeiten, wenn es eine soziale Gruppe in unserer Gesellschaft gibt, die diese Werte hochhalten kann, dann müssen es wir Jäger sein. Und so schwer uns das als erfahrenen Jägern auch fällt, wir müssen es den Jungjägern auch vermitteln. Da muss man sich vorstellen, da hat man einen Jungjäger, der dann älter ist als man selbst, und dem muss man dann sagen, wie die Welt funktioniert, jedenfalls jagdlich. Ich finde das immer sehr schwierig. Ich bin deshalb dir, Bene, sehr dankbar dafür, dass du diese deutlichen Worte den Jungjägern eher findest als ich, der ich dann immer sehr zurückhaltend bin und versuche, das so mediativ...
Du bist der Diplomat, genau.
...zu klären. Aber manchmal gehört eben auf einen groben Klotz auch ein grober Keil, und dann muss eben auch gesagt werden, so geht's nicht. Denn man züchtet sich ansonsten die Jäger ran, die nach 10 Jahren immer noch ein Wanderpokal sind, weil sie von einem Revier ins andere gehen und überall anecken mit dem, was sie so machen.
Keinen richtigen jagdlichen Anschluss finden, genau. Und ich meine das ja auch, wenn ich deutliche Worte finde, überhaupt nicht böse, wie du das schon auch sagst. Es soll ja schon auch, dafür machen wir das Ganze, ja. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern haben da auch starke Partner, wie zum Beispiel Franconia zusammen, dass wir eben die jungen Jäger auf ihrem Weg zum Jäger werden, also vom Jagdscheininhaber zum Jäger, dort begleiten. Und wenn man da nicht ab und an deutliche Worte findet, wird es eben schwierig für die Leute, Jäger bzw. eine Jägerin zu werden.
Wir haben neulich in eine Jungjägergruppe, in der wir eben auch sind, 2 Dinge geschrieben. Bene hat reingeschrieben, ja, es gibt jetzt den Franconia Jungjäger Rucksack, den könnt ihr alle bekommen. Und ich habe direkt darunter geschrieben, und dann haben wir an der und der Stelle noch die Reste der Hochsitze zu entsorgen. Wer fährt denn demnächst mal mit dem Anhänger, der auch im Revier steht, zur Deponie und kann den Kram wegbringen? Wenn man sich dann anguckt, dass die ganzen Jungjäger sich sofort gemeldet haben, wie in der Schule, und gesagt haben, ich möchte einen Rucksack,
ja.
Und nach 7 oder 8 dann auch sich mal jemand gemeldet hat, ein älterer Jäger, der schon 30 Jahre Jagdschein hat.
Kein Jungjäger mehr ist.
Und hat gesagt, nee, also so ein Franconia Jagdrucksack, Jungjäger-Rucksack hätte ich natürlich auch gerne, auch wenn ich kein Jungjäger mehr bin. Aber ich bin natürlich selbstverständlich bereit, auch hier den Müll wegzubringen.
Ja.
Also insofern sieht man da auch schon so diese Erwartungshaltung in dieser Konsumgesellschaft, die sich leider dann auch so ein bisschen auf die Jagd abbildet und erstmal haben. Und ja, dann leisten. Aber gerade wenn derjenige, der Jungjäger ist, jagdlichen Anschluss haben möchte, ich weiß nicht, wie das bei dir im Emsland gewesen ist, dann muss man auch erstmal ein bisschen dienen.
Ja.
Oder in der Landwirtschaft ist es so, nur der, der sät und pflegt, der kann im Herbst auch ernten. Und man kann nicht sagen, so, ich gehe am 1. Mai jetzt los und schieße jetzt einen Bock und ich bin hier der Jungjäger und es ist alles bereitet, alles gemacht, so biblisch. Wie die Vöglein auf dem Felde, die nicht sehen und nicht ernten und trotzdem leben, so ist es ja hier bei der Jagd nicht, sondern man muss ganz, ganz viel tun und auch als Jungjäger eben nicht nur dabei sein und zugucken, wie Hochsitze gebaut werden, sondern sich wirklich proaktiv einbringen, und es gibt immer was zu tun, ob das Pirschwegefegen sind, ob das das Zerwirken des Wildes ist, ob das die Vermarktung des Wildbretts ist, ob das ja bauliche Maßnahmen an Hochsitzen, sauber machen der Hochsitze ist. Irgendeine Arbeit ist immer zu tun. Und ich glaube, erst wenn man so die ersten 100 Stunden gearbeitet hat und nochmal 100 Stunden angesessen hat, dann kann man auch mal was ernten und nicht eben gleich zuschlagen. Ich gehe nur hin irgendwo und bin froh, dass ich da jetzt mal meinen Bock schießen kann. Und wenn der nicht innerhalb von 2 Stunden liegt, dann muss ich noch zu einem anderen Bekannten, der hat ja auch noch ein Jagdrevier, vielleicht kann ich da noch mal schnell umsetzen,
ja,
und dann da den Bock schießen. Auch das haben wir neulich erlebt, dass dann jemand sich auf eine Sau angesessen hat und morgens um 3 dann gesagt hat, so, jetzt muss ich aber los, ich bin noch bei Max Müller eingeladen, der hat nämlich noch einen Bock frei und hat dann morgens um 7 gepostet, dass er denn da noch einen Bock geschossen hat, statt durchzusitzen. Also auch das zeugt aus meiner Sicht von einer Einstellung, die viel zu sehr auf Konsum orientiert ist.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass die sozialen Netzwerke da einen großen Anteil dran haben. Gucken wir mal, welche Jungjägerinnen und Jungjäger wir immer mehr haben. Das sind diejenigen, die wenig bis gar keine Berührungspunkte vor ihrem Jagdscheinkurs mit der Jagd hatten, aus welchen Beweggründen sie sich auch immer dann für diesen Jagdscheinkurs entscheiden. Machen in 2-3 Wochen in den schnellen Jagdschulen, die ich in keiner Weise irgendwie verteufeln will, machen ihren Jagdschein, sehen dann in den sozialen Netzwerken, oh geil, am 1. Mai geht's los, wie viele Böcke da schon liegen, das ist ja unglaublich, ich will das auch. So, und das ist eben, also am 1. Mai einen Maibock zu schießen, ja, oder zu erlegen zu dürfen, ja, wir sprechen ja nicht von Schießen, sondern von erlegen dürfen, das ist eigentlich ein Privileg, was keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben früher, ich durfte in der Anfangszeit Böcke, Jährlingsböcke erlegen, die maximal Zigarettenlänge aufhatten. Und das hat mich auch dahin gebracht, dass ich mittlerweile am meisten Freude daran habe, tatsächlich einen Knopfbock sauber anzusprechen und den dann auch sauber erlegen zu können. Und jetzt, wie du vorhin schon eingangs erwähnt hast, machen wir am 1. Mai Instagram und Facebook auf und da liegen zahlreiche Gabler- und Jährlingssechserböcke. Darunter wird gepostet WMH und WMD. Keiner hat Weidmanns Heil gewünscht, aber derjenige, der es einstellt, sagt schon mal vorsichtshalber Weidmanns Dank. Also das ist eine Kultur, die sich dort entwickelt, die mit meinem Verständnis von Brauchtum und Tradition nur noch wenig zu tun hat. Und wie gesagt, deswegen brauchte es in meiner Meinung nach auch mal eine klare Ansprache da an die Leute. Wir wollen niemanden fertig machen, wir wollen niemanden persönlich angreifen. Die haben auch, natürlich haben die Jungjägerinnen und Jungjäger auch eine Bringschuld, müssen da regelmäßig auch nachfragen, wie das so ist. Bei mir zu Hause war es zum Beispiel so, dass natürlich mein Vater mich begleitet hat auf den ersten Bock, weil er auch gesagt hat, Rehwild ist heilig. Ja, unabhängig jetzt, dass wir auch tatsächlich keine anderen Schalenwildarten bei uns im Familienrevier haben. Aber ich wollte das auch. Und wenn man sich heute die Jungjägerinnen und Jungjäger anguckt, die wollen ja alleine losgehen, wollen alleine losgelassen werden. Bei denen hilft keiner beim Ansprechen. Jetzt im Mai gerade Schmalrehe ist eine Herausforderung, die sauber anzusprechen und sauber zu erlegen. Und ich habe mich auch nach Jägern, nach Lehrprinzen, nun hatte ich meinen Vater immer dabei oder meinen Onkel, die mir die Jagd näher gebracht haben, beziehungsweise mich auch zum Jäger erzogen haben, dass die mich oder ich sie auf den Ansitz begleitet habe, auch ohne Waffe, und die mir das Ansprechen erstmal dann in der Praxis tatsächlich beigebracht haben. Und das war für mich nicht so, ich saß nicht daneben, boah, das ist aber jetzt ätzend, ich will auch eine Kanone und ich will auch was schießen, sondern ich war da unglaublich dankbar für, dass sie mich eben so erzogen haben, zu dem Demut, zu dem Respekt vor dem Wild. Und das wollen wir ja in unserer Jagd auch machen.
Ja, also ich habe ja mit 8, 9 Jahren angefangen mit diesem Buch Krebs vor und nach der Jägerprüfung, das ich ja jetzt als Gesamtbearbeiter fortsetzen darf. Das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Und ich habe mit meinem Freund Norbert, der heute Pastor in Celle ist, wenn die anderen Kinder auf dem Fußballplatz waren, Jungjägerprüfung gespielt.
Klasse.
Dann haben wir also diese Fragen und Antworten hier rausgenommen und dann natürlich auch die Erläuterung nochmal nachgeblättert. Und das war für uns Kinder wichtig. Und sein Vater, der auch ganz aktiver Jagdhornbläser ist und Jagdmaler, hat uns auch so diese Ethik an die Hand gegeben, der eben auch gesagt hat, Jagd bedeutet eben nicht gleich was tot zu schießen, sondern eben sich im Wald zu bewegen, in der Natur zu bewegen, die Natur zu achten. Er hat eben ganz viel auch gemalt, viel, viel mehr, als er geschossen hat. War nachher unser Ausbilder im jagdlichen Blasen, im Jagdhornblasen. Und auch da immer wieder, wie auch die anderen Senioren, die uns so an die Jagd herangeführt haben, sehr ruhig, aber bestimmt.
Ja.
Und mit einem Anspruch, der eben nicht auf Konsum ausgelegt war, sondern eben auf Achtung hinsichtlich der Natur und auf Rücksichtnahme. Und wenn eben alles stimmte und wirklich man sich hundertprozentig sicher war, dass nichts falsch ist, dann durfte man eben auch schießen. Es gibt, wie gesagt, viele Jungjägerinnen und Jungjäger, die von alten Erfahrenen auf ihre ersten Böcke geführt worden sind und 30, 40, 50, ja manchmal über 60 Mal auf den ersten Bock angesessen haben. Ja. Und heute ist es ganz normal, dass spätestens nach dem fünften Ansatz irgendein Bock liegt. Hauptsache, er hat irgendwas zwischen den Lauschern. Und ob es nun bei der Rehbockjagd ist oder bei der Saunjagd oder bei der Hirschjagd, das ist ja nun auch eine ganz heilige Kuh, der Rothirsch in Niedersachsen. Da muss man ganz besonders viel Rücksicht nehmen. Und ich glaube, dass diese Zeiten, wo man einfach so abschöpfen kann, für viele unwissentlich angebrochen sind. Dass sie einfach.
Ich glaube tatsächlich auch, das ist kein böser Wille. Das ist.
Und dass wir da darauf hinwirken, sich zurückzunehmen. Wenn man nachhaltig in einem Revier jagen möchte, dann sollte man sich empathisch in die Situation des Jagdherrn und des gesamten Gefüges hineinversetzen, um nicht ja, eine Rolle zu spielen, die man eigentlich gar nicht spielen möchte, wenn man wüsste, in welcher Position man gerade ist.
Absolut. Wir haben noch ein, zwei Dönkes mehr aus der Zeit seit dem 1. Mai. Ich möchte jetzt nicht Fehlverhalten sagen, sondern unglückliche Situationen, die sich bei uns abgespielt haben. Und zwar geht es auch darum, um die einfachsten Dinge. Du hast es vorhin schon erwähnt. Erstmal bevor man, wir haben ja unsere WhatsApp-Gruppe, wo wir reinschreiben, wer wo sitzen möchte den Abend. Und dass man vielleicht, bevor man dort sich einen Sitz aussucht, mal guckt, wie der Wind geht, ist ja schon eigentlich sollte Grundvoraussetzung sein. Aber da fängt es schon bei diesen Kleinigkeiten an, in der praktischen Jungjägerausbildung, sag ich mal, wenn man draußen ist. Da geht es auch darum, wo parke ich mein Auto?
Am besten unter dem Hochsitz.
Am besten unter dem Hochsitz, dass man nicht weit gehen muss. Ich finde es schön. Ich finde es viel schöner, wenn man noch ein paar Schritte gehen kann, um sich auch auf den Ansitz vorzubereiten. Nicht mit dem Auto irgendwo mit 80 Klamotten hinballern, Tür auf, Kanone außen hinsetzen, sondern allein schon auf dem Weg über den Pirschweg oder auf dem Weg zum Hochsitz, zum Ansitz, egal was es ist, schon mal so ein bisschen runterkommt, weil das ja eigentlich auch das ausmacht, warum wir zur Jagd gehen. Das ist ja nicht Action, 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 sondern das ist ja auch einfach dieses bewusste Naturerlebnis, was wir dort haben wollen, runterkommen. Man merkt, wie der Puls runterfährt, auch wenn man mal einen weniger schönen Tag vielleicht im Büro hatte oder auf der Arbeit, je nachdem, was man da so macht. Genau, das gehört einfach auch mit dazu, dass man solchen Leuten, die das halt anders machen, diese Tipps an die Hand geben. Und was du vorhin schon gesagt hast, nach einer halben Stunde, wenn man nichts gesehen hat, ist im Revier nicht tote Hose.
Ja.
Und da braucht man nicht umziehen.
Da muss man nicht umziehen und gucken, vielleicht kann ich an anderer Stelle noch eher erfolgreich sein. Oder ich finde es auch eine Unart, wenn man dann ein Stück Wild geschossen hat, sich dusselig anzustellen oder vielleicht auch sein Aufbrechmesser nicht dabei zu haben. Und dann vielleicht noch von den Alten das aufgebrochen haben möchte. Oder, wenn es dann in der Kühlung hängt, sich nicht drum zu kümmern. Und erst nach einigen Zeiten, wenn man schon eigentlich ahnen könnte, dass das schon jemand beseitigt hat, sich dann darum zu kümmern, dass die Wildkammer wieder sauber gemacht wird. Dass das Stück vielleicht auch zerwirkt wird. Auch wenn man es eben noch nicht kann. Aber man muss eben üben, üben, üben.
Ja.
Und das gehört dazu, die Jagd ist nicht den Finger krumm zu machen, sondern die ganze Vorbereitung, die ganze Nachbereitung, das ist das, was viel, viel mehr Zeit kostet. Ich finde auch viel mehr Spaß macht.
Ja.
Eben nicht nur der Kick, dieses Jagdfieber haben, um abzudrücken. Und nur, wenn man sich in so eine Gemeinschaft wirklich mehr einbringt, als man das vielleicht aus eigenem Antrieb sich so vorstellen kann, dann, glaube ich, kann man dort auch gut akzeptiert werden. Und wenn man eben auf die Mitjäger zugeht, auf andere, dann wird man auch in diese Gemeinschaft aufgenommen. Aber wenn man eben nur konsumieren will und die Engländer würden sagen, so ein Cherry-Picking betreiben will, die Sahne abschöpfen, die Rosinen sich herauspicken, dann bleibt man lange einsamer Jäger in fremden Revieren und immer wieder in einem anderen. Oder man bekommt irgendwann die Gelegenheit, meistens mit dem Faktor Geld, sich ein Revier zu pachten und dann kann man das selber ausleben, wie man das möchte. Aber ich glaube, wichtig ist noch mehr, sich zu überlegen, wie kommt mein Verhalten bei anderen an.
Ganz genau. Das war schon eigentlich ein schöner Schlusssatz.
Finde ich auch.
Da sollten wir es vielleicht bei belassen.
Ja.
Wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. In der Wildkammer hängt noch eine Sau und noch ein Schmalreh. Die müssen wir noch fertig machen. Du hältst dich noch ein bisschen zurück. Wir sind überhaupt froh, dass wir mal wieder mit ausreichend Abstand natürlich, 2 Meter, wieder einen Podcast Aug in Auge sozusagen und nicht vor dem Computer aufnehmen konnten. Ich freue mich da sehr drüber und dann fangen wir auch bald wieder an mit dem gemeinsamen Jagd.
Ja, darauf freue ich mich schon sehr und ich fühle mich auch schon richtig gut und bin auch ganz gespannt, was uns im Wald erwartet. War jetzt schon ein paar Mal so zur Kontrollfahrt im Revier
unterwegs. Ob der Schweden das auch richtig gemacht hat?
Ja, aber der Schweden hat alles fantastisch im Griff. Da gibt es keine Probleme. Und insofern nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, in der du dich so hervorragend um alles gekümmert hast. Und hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch noch viel tolle Abenteuer auf der Jagd erleben, die wir euch dann mitteilen können.
Ja, die größten Herausforderungen kommen ja jetzt auch. Ne? Je weiter das Getreide und die Kartoffeln kommen jetzt auch bald. Also Arbeit ist immer genug zu tun. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Horrido.
Joho.
Teppe und Schwänen ob Jagd ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.